2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstagabend und es ist ziemlich genau eine halbe Stunde von 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor dem Auswärtsspiel des FCSP beim FC Augsburg. Das Spiel des dritten Spieltags der ersten Bundesliga findet am Sonntagnachmittag, den 15.09.2024 um 15.30 Uhr in der WWK Arena in Augsburg statt. Es empfängt dabei der Tabellen-15. den Tabellenletzten. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Kurz für euch zur Info. Wir hatten es ja schon in der Saisonvorschau so ein bisschen angekündigt. Wir werden nicht mehr bei allen Folgen ein NDS machen. Genau wie bei dieser Folge, also deshalb werden wir bei diesem Spiel kein NDS haben. Dafür wird diese Folge vielleicht ein wenig länger als sonst, weil wir haben uns einen tollen Gast eingeladen. Aber dazu gleich mehr. Ich darf endlich meine erste Sendung in der Bundesliga der Herren moderieren, in der ersten Bundesliga der Herren moderieren. Ich danke da nochmal allen Beteiligten aus meinem Verein nochmal ganz herzlich. Auch Grüße nach Brighton. Aber bis zum Sonntagnachmittag ist noch etwas hin und daher schauen wir wie immer in meinen Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. 6 Duelle der beiden Teams, von denen alle in der zweiten Liga stattfanden. Die Gesamtbilanz ist dabei relativ ausgeglichen. 2 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen. Allerdings, wenn wir dann auf die Auswärtsbilanz gucken, ist es dann doch ein bisschen schade, weil da haben wir noch kein Spiel in Augsburg gewinnen können. Zum letzten Spiel übrigens hat der beiden Mannschaften vor 14 Jahren nochmal, hat Tim einen tollen Artikel veröffentlicht. Den verlinke ich euch sehr, sehr gerne auch in den Shownotes. Liebe Hörerinnen, heute gibt es ja nicht nur dann meine Bundesliga-Premiere, auch mein Gast ist dann zum ersten Mal beim Millanton. Er stellt sich daher kurz mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum FCA gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ich bin Andi Riedl. Ich bin zum FCA gekommen, weil das der Verein meiner Heimat ist und ich nach der WM 2006 wieder Bock auf Fußball hatte und so mir dann eine Dauerkarte beim FCA damals geholt habe, nach dem Zweitliga-Aufstieg. Und wie beschäftige ich mich mit meinem Verein? Ich habe den Blog Rosenau-Gazette seit dem Jahr 2016, weil es nicht sein konnte, dass ein Club wie der FCA, der international spielt, keinen Blog hat, der ihn begleitet. So, und deswegen gibt es seit 2016 die Rosenau-Gazette. Seitdem mache ich das, dass ich das systematisch begleite.
Rosenau, Gazette, Rosenau, erklär mal, für die Nicht-Augsburger unter uns.
Ja, die Rosenau ist, wer vor 14 Jahren noch in Augsburg war, der Ort, wo der FCA seine Heimat hatte oder auch immer noch hat, die Regionalligamannschaft spielt weiterhin im Rosenau-Stadion. Das ist quasi der Ort, wo nach dem Zweiten Weltkrieg das Augsburger Fußballstadion aufgebaut hat, wo Helmut Haller gespielt hat, wo viel Fußballtradition auch ihre Heimat hat. Deswegen da die Rosenau. Und die Gazette ist quasi ein Anklang an die nördlichste Stadt Italiens, die Augsburg vielleicht gedanklich ist. Helmut Haller war ja auch Italiens Fußballer des Jahres damals, als er dann nach Bologna gewechselt ist. Und das ist so ein bisschen da die Verbindung. Deswegen die Rosenau-Gazette.
Weil der erste Auslandstransfer der Bundesliga, glaube ich, oder der Deutschlands, glaube ich, ne, Helmut Haller, wenn ich mich so richtig erinnere.
Einer der ersten, ja, und aber halt auch mit, er war der erste Ausländer, der in Italien Fußballer des Jahres geworden ist. Und hat ja mit 2 Clubs da die Meisterschaft auch gewonnen, prägend. Ja, und die meisten, die nur so, nationale Fußballhorizont haben, die wissen zumindest, dass er nach dem Wembley-Finale den Ball geklaut hat und dass das ein Drama war, bis er den wieder zurückgegeben hat.
Sehr schön. Herzlich willkommen, Andi. Schön, dass du dir die Zeit heute Abend für uns genommen hast. Bevor wir zum Sportlichen kommen, deine Kollegin war ja bereits bei Sanik, bei Yannick in der Saisonvorschau zu Gast. Die Folge sollte ich euch auch nochmal unbedingt anhören. Verlinke ich dann auch in den Shownotes. In der Vorbereitung zur Sendung habe ich in der Rosenau-Gazette einen Artikel von dir entdeckt, der auch so ein wenig Bezug auf unseren Verein nimmt, nämlich diese angebliche Auseinandersetzung so bei der Fanlager auf der Durchreise in Göttingen. So zu, auch wenn dem nicht so war, so wie mir berichtet wurde, in dem besagten Artikel Gewaltbereit, Fragezeichen, den ich euch auch in den Shownotes verlinke, gehst du da auch explizit auf die Rolle der Polizei und des Amtes, auch des Ordnungsamtes ein. Kannst du uns da so ein bisschen die Sachverhalte näher bringen?
Ja, also kann man. Ich glaube, es gibt einige Sachverhalte, wie jetzt den du angesprochen hast, wo Fans beider Vereine auf der Heimreise waren, wo es eine Pressemitteilung der Polizei dann gab, die über die Ticker gelaufen ist und die ja von einigen Medienportalen einfach so unkommentiert übernommen werden. Und dann hast du da die Einschätzung, dass da gewaltbereite Fußballfans irgendwie durch das Land reisen und Verwüstung hinterlassen, was in dem Fall nicht der Fall war. Und entsprechend ist das Mediengetöse dann meistens größer als das, was sich in der Realität da so tut. So, aus Augsburger Perspektive gehören dann, glaube ich, zwei Seiten zur Medaille dazu. Das eine ist, dass sich nicht alle Fans im letzten Jahr immer hundertprozentig so verhalten hätten, wie man das vielleicht erwarten sollte. Also da ist ein Zug auf dem Heimweg aus Darmstadt ist vollkommen auseinandergenommen worden und das ist also so der schöne Auswärtsspiel in Darmstadt, was wir mit Rekordergebnis gewonnen hatten, hat dann danach so einen etwas ätzenden Beigeschmack bekommen, weil das natürlich nicht schön ist, wenn dann oder Fangruppen durch Züge randalieren und da wirklich Unbeteiligte dann betroffen sind. Auf der anderen Seite gab es Vorfälle sowohl in Österreich ein als auch in Mainz, wo Augsburger Fans in Schlägereien beteiligt waren und diese Kontakte vielleicht auch aktiv gesucht haben. Auf der anderen Seite ist dann, was da draus wird, so, also wenn man jetzt Richtung Polizei und Amt guckt, der Vorfall in Mainz hat zu oder war dann ein Teil, der von bundesweiten Razzien begleitet worden ist, dass dann entsprechend Polizisten in Augsburg in Fanwohnungen eingefallen und haben nach Beweisstücken, Kleidung und Mobiltelefonen gesucht. Und das ist auch entsprechend von den Fanverbänden dann öffentlich gerückt worden, dass man da, ja, also Fingerspitzengefühl war wohl nicht dabei. So, das kann man so formulieren.
Das kennen wir. Es
sind auch einige Unbeteiligte entsprechend auch mit reingezogen worden. Und wenn man dann bei der Polizei nachfragt, was ich gemacht habe, so, und das denn sich mal näher angeguckt hat, dann stößt man da vielleicht auf wenig Verständnis, warum man das denn so tun sollte. Und auf der anderen Seite ist aber die Polizei dann schon auch ans Ordnungsamt herangetreten in Augsburg und hat in zweistelliger Fallanzahl da diskutiert, ob denn nicht Betretungsverbote erlassen werden sollten. So in Klammern, wenn man Augsburg jetzt nicht so auf dem Radar hat, das ist in Augsburg kein üblicher Vorgang. Das ist seit einigen Jahren nicht mehr passiert. Das war letzte Saison das erste Mal wieder, dass dann auch das Ordnungsamt schon in die Grundrechte von drei Fans eingegriffen hat und hier dann Betretungsverbote erlassen hat. So aus einer zweistelligen Anzahl sind drei geworden. Wohl auch bei Personen, zumindest so wie ich das erfahren habe, die entsprechende Vorgeschichten vorzuweisen hatten. Mhm. Also es war dann so der Kompromiss, ich habe das als die Kompromisslösung identifiziert. Ich glaube, und das, was bei mir dann Verwunderung hervorruft, dass andere Fans das nicht verstehen, dass der organisierte Fan schon über seine Rechte Bescheid weiß und sich da vorher aufklärt, wann er denn wie sich zu verhalten hat und dass er dann zum Beispiel gegenüber Cops keine Statements abgibt und da sehr klar weiß, wann er denn die Klappe zu halten hat. Und das ist halt, gibt es ja bei euch auch, also in Augsburg auch eine rundkreisige Fanhilfe gibt, an die sich die Fans entsprechend wenden können, wenn da
ganz genau.
So, und das ist, glaube ich, wichtig, dass das bekannt ist und bewusst ist, weil das vielleicht dann abschließend zu diesem Thema, so aus meiner Perspektive, der gefährlichste Vorfall, den es im Stadion gab in Augsburg. Das ist einer, der dubioser nicht sein könnte, dass der Artikel sich nicht wiedergefunden hat, weil es einfach zu spät passiert ist. Da ist am ersten Heimspieltag letzte Saison, hat sich ein Schuss gelöst von einer Waffe, die eigentlich gar nicht gezogen hätte sein sollen.
Da war letztens die Verhandlung, ne?
Genau, da war die Verhandlung und da ist auch, hat der Richter das auch klar angemerkt, dass er da klar vermutet, dass die Polizisten da entsprechend zusammengehalten haben und die Aussagen entsprechend nicht der Wahrheit entsprachen, dass da vielleicht auch mehr als eine Waffe gezogen worden war. Die Kugel ist eingeschlagen im Bus des Fanprojekts aus Mönchengladbach und die haben das öffentlich gemacht und zwar auf Kopfhöhe. Also es war pures Glück, dass da nicht irgendjemand wirklich zu ernsthaftem Schaden gekommen ist. Über Waffen in Stadien denken wir weiterhin nicht nach. Also das ist auch
unfassbar. Immer noch unfassbar, ne? Das bei einem eigentlich harmlosen Spiel, ja. Also, aber das war, ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt, um das nur kurz mal auch aufzugreifen, weil du ja sagtest, ihr hattet jetzt vermehrt Hausdurchsuchungen und auch Ordnungswidrigkeiten von Amts wegen. Das war so, hatte ich das Gefühl, in dem letzten Jahr war das halt auch massiv aufgrund der EM-Vorbereitung der Polizei. Hatte ich das Gefühl, so dass wir da mal sehr schnell in irgendwas reingerutscht sind, was eigentlich jahrelang zwar irgendwo nicht so arg verfolgt worden ist. Und dann auf einmal hatte einfach diese Bereitschaft der Polizei in den Block zu gehen. Bei uns war es ja teilweise, sind ja teilweise in den Block gegangen, also bei den Gästefans, um Leute rauszuziehen und so. Das hat es ja jahrelang überhaupt nicht gegeben. Und jetzt war es kurz vor der EM, kam das wieder alles auf. Und es hat mich dann doch schon an die WM 2006 erinnert, weil da war es auch ein, zwei Jahre vorher, da hat man viel ausprobiert, Und hat man halt auch in Kauf genommen, dass da, wie soll man sagen, Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber wie du schon sagtest, wir wie alle Fußballfans anderer Vereine haben ebenfalls so viele negative Erfahrungen gesammelt und das würde dann natürlich weiter den Rahmen sprengen. Aber wie du schon sagtest, braun-weiße Hilfe oder in eurem Fall die rot-grün-weiße Hilfe sollte immer euer Ansprechpartner sein, wenn euch irgendwas auffällt. Und denkt dran, wie du auch schon sagtest, keine Aussage bei den Cops. Kommen wir mal von dem Fan-Thema jetzt zu einem Vereinsthema. Obwohl das ja in dem Falle der Verein nicht der richtige Ausdruck ist, weil es geht ja eher um Kapitalgesellschaft. In unserem Vorgespräch überraschtest du mich mit der Aussage, dass der FCA ein reiner Investorenclub ist. Das war mir so null bewusst, was sicherlich auch an den wenigen Duellen unserer beiden Teams in den letzten Jahren liegt. Und ihr vielleicht auch immer noch so ein wenig das graue Maus-Image außerhalb Bayerns innehabt. Und du sagtest, irgendwas von 99,7% Anteile gehören Herrn irgendeiner Holding oder eine Investorengruppe. Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Weil ich bin immer nur so bei Brauseklub und bei Hoffenheim und Wolfsburg und Leverkusen. Aber Augsburg hatte ich jetzt nicht so direkt auf dem Schirm, wenn es darum geht, Investorengruppe zu sein.
Ich weine bei dieser Kette. Sorry. Ja.
ihr bettelt ja drum.
Teilweise Fair. Vollkommen richtig und teilweise schief, ne? Also das ist vollkommen richtig. Also es sind 99,4% der Anteile sind verkauft seit auf den Anfang der 2000er Jahre. So der Verein damals quasi, könnte man sagen, wirtschaftlich halbtot, gerade noch reanimierbar. Walter Seinsch ist gekommen, jemand, der an sich mit Fußball in Augsburg so vorher keine Verbindung hatte und hat sich dem angenommen, die Anteile übernommen und hat den FCA dann so auf die Beine wieder gestellt, dass man halt dann durch die Ligen auch den Weg gefunden hat. So gar nicht, weil der Kerl selber so viel Geld da reingesteckt hätte, sondern weil er einfach sehr, sehr wirtschaftlich gearbeitet hat. So, und das unterscheidet einen dann ja manchmal schon, dass man einfach nicht mehr ausgibt, als man hat, ne? So, und da sinnvoll irgendwie bodenständig Dinge tut. So. Und das hat quasi dann im Ursprung dazu geführt, dass der FCA da ein Investorenclub geworden ist. So, und in diesen Jahren dann auch bis jetzt vorletzten Sommer war es auch immer so, dass der Investor quasi auch den Vereinspräsidenten gestellt hat. So, und dann entsprechend dann dafür gesorgt hat, dass man prinzipiell auf dem Papier 50+1 konform war. So. Und jetzt muss man sagen, bis vor 2 Jahren, weil vor 2 Jahren sich das Blatt eben gewendet hat. Also Klaus Hofmann mit seiner Investorengruppe hält weiterhin 99,4% der Anteile. Der Vereinspräsident ist mittlerweile Max Krapf, ein Kneipenwirt des besten Schlags, der nicht das private Vermögen hat, sich Anteile an einem Fußballclub zu kaufen. Und der jetzt in dem Fall, also jetzt macht der Verein schon wieder, dass er die 50+1 Rolle quasi übernimmt. Und prinzipiell ist man jetzt insofern kein Investorenclub mehr, als dass wir nicht mehr tun, was der Investor will, sondern der Profifußball in Augsburg tut, was er da im Rahmen das kann man sagen, der Schirmherrschaft des Präsidenten des EVs denn so tun darf. So.
Okay. Okay. Aber da kam ja noch ein Einstieg, der sagt es ja, dieser Hofmann hatte ja quasi diese Investorengruppe und hat dann aber innerhalb dieser Investorengruppe immer wieder neue Investoren hinzugezogen und seine Anteile quasi veräußert.
Genau.
Aber, also an der Stelle, der Verein selber davon hat nicht wirklich profitiert, oder?
Nein, also das Klaus Hofmann hat ja die Anteile von Walter Seinsch übernommen und nach ein paar Jahren dann in 2021, also ich glaube, Klaus Hofmann hat in 2017 übernommen und dann in 2021 sind Investoren aus der Gruppe ausgeschieden und haben ihre Anteile an David Blitzer verkauft, einen US-amerikanischen Investor. Wenn man den googelt, dann kommt da eine ganze Reihe an Vereinen, bei denen er beteiligt ist über seine Gruppe weltweit. So. Und das ist nicht nur Fußball, sondern Eishockey, Basketball, was auch immer. Also der hat anscheinend ein gewisses Interesse daran, einfach Sportbeteiligungen zu sammeln, so ein bisschen vor. Und das ist die Konstellation, die wir jetzt haben. Da ist wahrscheinlich von den Investoren, die damals ihre Anteile abgegeben haben, ein Gewinn gemacht worden, als sie die abgegeben haben. Das ist ja alles nicht transparent. Kapital in den Verein beziehungsweise in den Profifußball in Augsburg ist kein zusätzliches eingelegt worden. Und der ganze Vorgang ist damals aufgedeckt worden durch die organisierte Fanszene in Augsburg, die aus dem Handelsregister den Vorgang irgendwann rausgezogen hat. Und danach ist quasi in der Öffentlichkeit dann erst von Clubseite kommuniziert worden. Also von dem her schon alles eine schwierige Konstellation.
Okay. Du erwähntest aber, dass da jetzt so ein neuer, also wie so in so guten Geschichten, so Heldensagen und so, dann muss man erstmal ein bisschen runtergehen und jetzt auf einmal kommt irgendwo so ein leichtes Leuchten am Horizont. Du erwähntest, dass sich da jetzt etwas ändern könnte. Was wäre das denn?
Genau, das Ziel, was Max Krapf als Präsident des EVs im Moment hat, ist zumindest perspektivisch Anteile wieder zurückzukaufen. Was, und du korrigierst mich, wenn du da irgendwie anderes weißt, irgendwie ein einmaliges Ding wäre im deutschen Fußball. Also, dass Clubs von ihren Investoren wieder Anteile zurückkaufen, ich hätte es so jetzt noch nicht gesehen. Das ist aber das, was man da sich als Ziel ausgegeben hat. So, jetzt ist es natürlich ein Ziel, was bedingt, dass im e.V. dann entsprechend Geld da ist, um diese Anteile zurückzukaufen. Der FCA mit Sicherheit auch jetzt nicht mehr eine Bewertung hat, die da irgendwie das leicht möglich macht. Aber das ist zumindest da der Gedanke. Und bis dahin hoffen wir, dass 50+1 hält und dass, dass die Konstellation im Verein bleibt, wie sie ist, sodass wir da quasi nicht auf die Investoren entsprechend angewiesen sind und der Einfluss beschränkt ist.
Okay. Also bedeutet, ihr plan oder viele Menschen im Verein planen, sich ein bisschen die Hoheit wieder über ihren eigenen Verein zurückzuholen und mehr Anteilseigner zu sein. Gesellschafter-Ebene aufzubauen und nicht mehr den, der, jetzt kommen wir zu einem schönen antikapitalistischen Ausdruck, der Heuschrecke die Kohle zu überlassen.
Ja, ich meine, muss man, glaube ich, auch realistisch sehen. Im Moment ist es ja eine Situation, die noch schlimmer sein könnte. Also will heißen, die Investoren treten bei uns jetzt nicht öffentlich auf. Es gibt öffentlich keine Unruhe. So, du hast es noch gar nicht gewusst, dass wir da ein Investorenclub sind.
Genau.
Unter anteilseigener Struktur. Also wir sind ja jetzt nicht, wir gucken ja gerne nach München einmal rüber zu den Kätzchen, ne? Ist jetzt nicht so unruhig wie da und die ganze Zeit bist du nur am Diskutieren, wie du denn diese Probleme gelöst bekommst. Was aber halt auch dann dazu führt, dass dieses Thema einfach ein langfristiges Thema ist und man natürlich erstmal diese Ruhe auch bewahren will und da nicht für unnötig Turbulenzen sorgen will. Und deswegen ist es mit Sicherheit was, wo man mit kleinen Trippelschritten, eins nach dem anderen, sich so ganz langsam eventuell den Verein wieder zurückholen oder den Club wieder zurückholen kann.
Ja, das Ding ist halt dieser permanente Kapitalabfluss, ne, der dann an die Investorengruppe geht. Das Geld, was halt dann dem Verein nicht zur Verfügung steht, ne? Für sei es für Amateurprojekte oder für Vereinsaufbau und Vereinsjugend und alles. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, wenn das Geld abfließt, weil natürlich jeder Investor natürlich investiert, um nachher sein Investment auch sich zu vergolden. Das ist halt in dem kapitalistischen Modell so. Ich glaube, da gibt es ja verschiedene Wege, wie Vereine damit umgehen können. Ich glaube, wir wählen jetzt, was ich sehr schön finde, den Weg der Gesellschaft. Dass du quasi Gesellschafter werden kannst. Das finde ich ganz, ganz spannend. Da gibt es auch relativ viele Informationen schon auf der Webseite von uns. Könnt ihr mal reingucken, falls ihr es noch nicht wusstet. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team auch in der ersten Liga bei ihrem Podcast. Kehrwieder macht ganz hervorragende alkoholfreie Biere und daher möchte ich euch das Alkoholfrei-Paket vorstellen. Dabei sind das Übernormal Null, das Coconut Graph und das Roadrunner. Da habt ihr die ganze Bandbreite an Geschmäckern und das sind alkoholfreie Biere auch in lecker. Und ich sag euch, gönnt euch! Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Alkoholfreipaket findet ihr unter www.kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Biere bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, dann lass uns mal bitte so langsam zum sportlichen Teil übergehen. Bevor wir über das Spiel am Sonntag sprechen, ist ja gerade so, die Transferperiode ist jetzt gerade anderthalb Wochen rum. Bei euch ist da echt so viel passiert diese Saison. Bei uns eher so relativ wenig. Das natürlich etwas Einschneidenderes mit Trainer und Topscorer. Aber bei Topscorer könnt ihr auf jeden Fall mithalten, weil Imerdin Demirovic nach Stuttgart gewechselt ist für relativ sehr, sehr viel Geld. Aber der Trainer zumindest, Jas Torup, ist geblieben. Aber nicht nur das habt ihr gehabt. Ihr habt einen ganz schönen Aderlass hinter euch mit, ich weiß nicht, wie vielen Stammspielen. Also ich zähle mal nur nehme mal nur ein paar Namen, die ich als Leistungsträger so für mich identifiziert habe. Felix Udukay, der wechselt, der ist zu Besiktas Istanbul gegangen. Niklas Dorsch ist zurück nach Heidenheim gegangen. Arne Engels zu Celtic Glasgow. Das sind absolute Leistungsträger gewesen bei euch letztes Jahr, soweit ich das jetzt verfolgt habe.
Ja, Dorsch nicht mehr ganz, ne? Verletzungsbedingt deswegen ja auch der Wechsel, aber Udukay definitiv und Engels ja als quasi das große Talent. So.
Ja, genau, da habt ihr auch richtig viel kassiert, ne? Das ist ist ja auch okay.
Auch nochmal zweistellige Millionen, ja.
Aber du schriebst im aktuellen Artikel von heute, dass euch, den verlinke ich auch wieder in den Shownotes, das wird eine richtige Linkstrecke. Du hast geschrieben, 19 Spieler, die euch verlassen haben und auf der Gegenseite 21 Spieler, die neu dazugekommen sind. Da kannst du uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen reinholen, weil das, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit.
Das ist, ich sag mal, das ist genau wie, also ja, da kann man erstmal durchschnaufen. So, da ist natürlich auch eine gewisse, Masse dabei, die jetzt nicht so sportlich relevant ist, wenn man sich das mal anguckt. So, da sind Leihrückkehrer dabei, die den Verein auch wieder komplett verlassen haben oder nochmal ausgeliehen wurden. Aber das
Jakic beispielsweise, ne?
Ja, wobei Jakic ist, also den hat man halt
fest verpflichtet, stimmt.
Das ist an sich, also, aber ja, das ist, also ich meine, der ist gegangen, weil die Leihe ausgelaufen ist und dann wieder gekommen, so, also der gilt jetzt auch nicht so wirklich, aber an sich, also sind das halt schon 40 Kaderbewegungen erstmal, die du da hast, ne? So, irre. Mhm. Und von diesen Abgängen, wenn du auf die Abgangsseite guckst, dann ist es ja genau wie du gesagt hast, da ist es einfach, ist die Hälfte der Stammelf ist quasi ausgetauscht. So, also da ist in der Viererkette ist noch genau ein Spieler übrig geblieben, der letztes Jahr in der Viererkette Stamm war. Das ist Jeffrey Hauelau, den man eigentlich im Jahr davor schon aussortiert hatte und wo man dann doch nochmal die Kehrtwende gemacht hat, weil er einfach zu wichtig ist für die Struktur der Mannschaft im Moment. So, ansonsten hast du auf Linksverteidiger ist Jago gegangen, auf linker Innenverteidiger ist Udokai gegangen, auf Rechtsverteidiger ist Kevin Mbabu nach seiner Leihe wieder, erstmal wieder nach England zurückgekehrt, aber dann nach Dänemark gegangen. So, davor Dorsch, der weg ist, Engis, der weg ist, Demirovic, der weg ist. Es ist also wirklich und Demirovic mit über 20 Torbeteiligungen in der ersten Liga, das kriegst du als Verein wie das, unsere beider Vereine sind, kriegst du das nicht 1:1 ersetzt. Das kannst du nicht bezahlen. Unmöglich. Das heißt, du musst es irgendwie anders auffangen und sehr irrsinnig viel Geld eingenommen. So, das ist schon mal erstmal der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite relativ wenig Geld ausgegeben. So, wenn man sich das mal anguckt. Also in Summe dann dafür, dass, wenn man vergleicht mit dem, was weggeht, so, hast du, der teuerste Transfer war quasi die Kaufoption bei Jakic und danach kommt mit Samuel Esende ein Stürmer, den man aus der zweiten portugiesischen Liga verpflichtet hat. So, wo man also wirklich auch nicht sagen kann. Also das sieht jetzt schon in den ersten Spielen ganz okay aus. Aber
hat auch schon zwei Treffer, ne, Esende?
Ja, muss ich aber halt auch nochmal beweisen, dass das dann auf die Dauer so ist, wenn dann mal die erste Flaute bei so einem Stürmer kommt. Und ansonsten kann ich bei manchen Namen jetzt überhaupt nicht sagen, ob das denn was ist, was uns hilft oder nicht. Keine Ahnung. Ich kenne Frank Onyeka jetzt nicht oder Alexis Claude Maurice oder so. Also das sind wirklich sehr, sehr, also für Menschen, die sich nicht mit Fußball weltweit intensiv auseinandersetzen, kennt man Kevin Schlotterbeck und man kennt Marius Wolf. So, das sind die man aus der Liga kennt und da hört es dann auf.
Und da passt aber eine Frage von Tranquilo 1910 auf Blue Sky ganz gut. Wie fühlt es sich denn an, genau wie wir, nur Geld für den weniger erfolgreichen Bruder zu haben?
Ja, gut, das ist halt so.
So gut.
Das fühlt mich, glaube ich, in unseren Vereinen sehr, sehr ähnlich. Meint, das ist halt so, ne? Also das habe ich überhaupt kein Problem mit. Wir hatten schon Felix Götze, ne? Das ist, also nach Felix Götze ist das jetzt viele Grüße, ist sehr geliebt an der Stelle, ist halt Kevin Schlotterbeck jetzt der nächste Bruder von einem sehr bekannten Spieler. Der kann trotzdem gut kicken.
Ja, bei uns ist es halt morgen Gilavogi, der kann auch ziemlich gut kicken. Also finde ich auch, ich fand den auch ziemlich gut in den zwei Spielen bisher. Sag mal, das ist ja eigentlich ist es ja jetzt, Torup ist ja erst im Oktober 23 gekommen, ne? Hat zu euch gekommen, glaube ich. Und es ist ja für ihn jetzt die erste große Transferperiode und dann hat er natürlich jetzt auch die Möglichkeit gehabt, bei so vielen Abgängen und Zugängen ein bisschen ein Wörtchen mitzureden. Hat euer Coach mit diesen ganzen Wechseln dann sein System angepasst? Ich weiß gar nicht, wie ihr im letzten Jahr gespielt habt, aber Tim Breithaupt hatte in einem Interview mit dir gesagt, ihr spielt mit einer Raute Mittelfeld und es sieht quasi bisher aus wie ein 4-4-2. So habt ihr die beiden ersten Spiele begonnen. Hat der Herr Torup denn da einen Wechsel zur letzten Saison vorgenommen oder seid ihr da euren System treu geblieben?
Ah, ist eine gute Frage. Vielleicht erstmal vorweg, es ist auch der erste Transfersommer von Marinko Jurendic, unserem quasi...
Ah, stimmt, ja.
Weil Stefan Reuter ja quasi den FCA ja nicht verlassen, aber in eine beratende Funktion gewechselt hat nach der letzten Sommertransferperiode. Also von dem her für beide spannend im Zusammenspiel. So, und die Systemfrage beim FC Augsburg ist eine heiß diskutierte gerade im Moment, weil Jestorup wohl nicht das eine System hat, was er dauerhaft operiert und was er dann dauerhaft spielen lässt, sondern wir haben in der letzten Saison unter ihm, also nachdem er erstmal so ein bisschen das übernommen hat, was er denn da so hatte, hat er auf diese 4-4-2-Raute gewechselt. Da hatten wir in der letzten Saison dann unsere beste Phase. Das kann man ganz klar sagen. Und dann hat er im Saison Endspurt, was dann bei uns nicht gut lief, hat er dann schon gewechselt und hat es auf ein Dreier-Fünfer-Kettensystem angepasst. Was Vorteile mit sich bringt, aber was bei vielen Fans in Augsburg direkt zu abschreckenden oder sehr, sehr verstörten Reaktionen teilweise führt, weil das war schon was der Vorgänger von Jestorup Enno Maaßen versucht hat. Und das ist teilweise großartigst in die Hose gegangen. Also wirklich hat das sehr schlecht ausgesehen. So in Klammern auch die Raute hat gegen Heidenheim jetzt sehr schlecht ausgesehen. Also von dem her eine der größten Fragen. So nachdem wir ja jetzt unseren Kader zusammen haben mit 7 Transfers in der letzten Woche, so Transferperiode, was will er denn jetzt eigentlich machen? Findet er dazu irgendwas, was jetzt so die Dauerlösung wird? Er hat, glaube ich, mit gerade Wolf dann auf rechts und vielleicht auch Janulis auf links, Spieler, die sich anbieten für diese Schiene. Auf der anderen Seite hat man nicht mehr ganz so viele Innenverteidiger und das ist also so, da hat man so ein bisschen Breite im Kader abgegeben. Aber man weiß nicht so genau, was er da will.
Okay. Tim ist das nämlich auch aufgefallen mit der Dreierkette. Und er lässt dich fragen. Ihr habt die beiden ersten Spiele mit dem 4-4-2 begonnen und seid dann zum Spielende defensiv auf eine Dreierkette gewechselt. Und daher seine Frage an dich, welche Formation dir besser gefällt? Weil ich weiß nicht, ob er bei dem 4-4-2 am Ende jetzt gegen Heidenheim nochmal mehr Kraft in die Offensive legen wollte, weil es, ich meine, oder wollte er irgendwas schließen? Weiß ich jetzt nicht warum.
Ja, wobei es auch, ich meine, das kann man auch sagen, es hat gegen Heidenheim halt auch einfach nicht funktioniert. Also das Ergebnis sieht auch wilder aus, als das Spiel dann zumindest in der ersten Phase war. Da war schon auch Pech dabei mit 2-mal Aluminium auf unserer Seite und so. Kann auch einen anderen Verlauf nehmen, aber am Ende sieht's halt so, darfst du gegen Heidenheim aus unserer Perspektive halt auch nicht so verlieren.
Wir kennen das mit Heidenheim.
Ja, also an sich bin ich ja so, mag ich diese 4-4-2-Raute eigentlich ganz gern, weil die sehr, sehr gut zu dem passt, was der FCA eigentlich so ausmacht fußballerisch. Aber im Moment ist es mir eigentlich total egal, auf welches System er sich denn jetzt endlich einigt. Das, was in meinem Kopf nicht mag, ist, dass du 40 Kaderbewegungen im Sommer hast und du wechselst von einem System zum nächsten und dann fehlen dir auf einmal diese Automatismen und Abläufe. Das hat der Tim Breithaupt bei mir im Interview auch recht schön gesagt. Also System ist an sich wurscht. So, du musst halt ordentlich spielen. Ne? Du musst halt konsequent das einfach umsetzen. Und das ist das, was im Moment fehlt. Also welches System die dann am Ende konsequent umsetzen, so total egal. Hauptsache eins, so mindestens.
Ja.
So.
Okay. Hat der Torup, hattest du den schon mal im Interview eigentlich?
Nee, den Torup hatte ich noch nicht.
Falls du ihn mal,
was der Verein reinhört, ich hätte ihn gern.
Ja, frag ihn mal bitte, was denn eigentlich seine Spielphilosophie ist, oder weißt du das? Ich meine, ist das eher so ein kompaktes, schnelles nach vorne spielen oder ist es Ballkontrolle? Weil ich sehe jetzt nicht, dass ihr jetzt fürchterlich viele Sprints anzieht. Intensive Läufe sind auch nicht eures, Ballbesitz aber auch nicht wirklich.
Ja, ich glaube, das war's schon, und das passt dann eigentlich ganz gut zum FC Augsburg. So, also wir sind ja nicht bekannt für ansehnlichstes Fußballspiel, so kann man das, glaube ich, sagen. Also die Devise ist schon, also gerade auch zu Hause, ist den Gegnern maximal unbequem zu machen. So. Und das ist ja, wenn du dir jetzt diese...
Wodurch schafft ihr das? Maximal unbequem?
Ja, diese 4-4, also A, quasi gezieltes, sehr abgestimmtes Pressing, so, also schon auf frühe Ballverluste erzwingen und zu gucken, dass du möglichst hoch den Ball auch gewinnst und dann schon auch Umschaltfußball so an der Stelle. Und das, was man jetzt mit den letzten zwei Trainern versucht hat, ist sehr deutliche Zentrumskontrolle und über die Zentrumskontrolle dann quasi auch wieder Stabilität reinbringen, aber halt auch quasi erstmal die einfachen Wege zum Tor irgendwie erschweren. So, dann musst du da außen rum, dann brauchst du Qualität über die Flügel und so, das erfordert ja dann schon wieder eine gewisse Gegnerqualität, so um das irgendwie umgesetzt zu werden. Und das ist entsprechend der unbequeme Teil so und an dem Ballbesitzspiel, ich weiß nicht, wie viele Trainer sich versucht haben, da wird es in der Bundesliga dann halt auch eng. Ne? Das ist also dann können die anderen Teams ja auch alle kicken, so prinzipiell erstmal. Ja. Und unser Anspruch kann da, glaube ich, auch nicht sein, dann spielerisch irgendwie Spiele dominieren zu wollen, sondern du musst da verschiedene Situationen haben, die du halt einfach besser lösen kannst als der Gegner, dann zum Beispiel aus so einer Umschaltsituation heraus oder aus dem Gegenpressing heraus und dann zum Tor zu kommen. So. Und das ist, glaube ich, das, was Torup auch versucht. Also er hat da teilweise einen sehr, er nennt es Offensive Mindset, einen Offensivansatz, also auch offensiv Risiko zu gehen, in dem, wie du verteidigst gegen den Ball, also auch Ballgewinne zu erzwingen. Mit dem, dass er aber, also das, was er ja im Defensivverhalten geändert hat, er verteidigt nicht mehr Mann gegen Mann über den Platz irgendwie, wie Enno Maaßen das gemacht hat, sondern schon im Raum, sodass der das Risiko geht, der Spieler, dass er eine Absicherung hat, falls es dann halt doch nicht klappt. So, und
die gute Restverteidigung.
Genau, und dass diese Restverteidigung funktioniert. Mhm. Und offensiv bist du darauf angewiesen, und das hat im letzten Jahr dann schon funktioniert, auch weil du die Qualität halt auch hattest mit Demirovic, Vargas und auch Tietz.
Engels war doch auch noch, ne?
Ja, Engels auch mit seinen, also teilweise dann phasenweise, aber also vor allem diese drei, dass die halt einfach offensiv Momente kreieren und mit dann teilweise individueller Qualität sich dann auch entsprechend durchsetzen. Ne? Und das also auch eingespielt durchsetzen. So, da geht es dann gar nicht darum, dass man da zaubert, sondern dass halt diese drei einfach relativ gut wissen zusammen, wie das da vorne laufen soll.
Okay. In der offensiven Bewegung spricht Torup sehr, sehr häufig von dem Dreieck in der Spitze. Jetzt habt ihr vorne quasi ein bisschen gesetzt. Wer war das? Esende und Tietz in den letzten beiden Spielen. Ja. Gegen Bremen hat noch Engels auf der Position gespielt. Mhm. Jetzt gegen Heidenheim hat er es zuerst mit Jensen versucht und dann mit Vargas, den du eben schon mal angesprochen hast. Beide haben ja quasi eine Halbzeit gespielt, weil Jensen wohl nicht so überzeugt hat. Was glaubst du, wie spielt ihr da? Spielt ihr da zentrumsorientiert? Verteilt Vargas die Bälle oder ist der so ein freies Radikal um die beiden Spitzen herum? Wie sieht das aus bei euch?
Ja, das ist also an sich, du hast einen klaren Zielspieler. So, das ist in dem Fall Philipp Tietz. So. Der, wenn du lang hinten rauskommst, auf den die Bälle kommen und der die dann erstmal irgendwo ablegen soll, dass du im Ballbesitz bleibst. So.
Ist das bei euch auch ein Innenverteidiger, der die Bälle auf ihn spielt oder wird das diagonal gespielt? Oder
nö, ich meine, Jeffrey Haveleo ist schon der dann auch diese langen Bälle spielt. Wohl eher als Schlotterbeck jetzt in dem Fall. Aber Udokai konnte also prinzipiell schon aus der Innenverteidigung heraus, so wenn du da lang hinten rauskommst. Kann sein, die andere Methode ist ja, du kannst dich so spielerisch lösen, dann fällt da auch mal ein Sechser zwischen die Innenverteidiger und holt sich die Dinger und dann löst du dich so. Aber leider musst du da schon öfters lang und dann hast du da, also fällt ihm da so diese Zielspielerrolle zu. Das heißt, von dem Duo, was du da vorne hast du erstmal einen, der der da schon so ein Ankerpunkt ist. Und dann war letztes Jahr Demirovic, jetzt diesen, in diesem Jahr bis jetzt Isende, der quasi so drumherum erstmal
schwimmt, dann, so und so mehr oder weniger. Ja.
So. Und dann, warum haben wir da gerade diese Wechsel auf dieser Zehnerposition? Vargas wollte ja an sich in diesem Sommer den nächsten Schritt machen. Das klappt wohl jetzt nicht. Obwohl, weil ich weiß gar nicht, welche Länder jetzt noch offene Transferfenster haben, aber es sieht nicht so aus, als ob er den Verein noch verlässt. So, jetzt müsste man sich überlegen, was man mit dem macht, ob man dann nochmal den Vertrag verlängert oder ob man ihn dann nächsten Sommer ablösefrei gehen lässt, in Klammern den Vertrag. Also der FCA hätte ihn wohl schon verlängert, habe ich so verstanden, aber da wird es wohl jetzt nochmal Gespräche geben. Das ist zumindest angekündigt worden von Marinko Jurendic, dass man sich da zusammensetzt. Weil das, was man hinbekommen muss, ist, wenn er denn jetzt da bleibt, dass er auch auf dem Platz steht und wieder, also der ist der erste Zehner. So. Also das kann man ganz klar so sagen. Und mit dem kommen unterschiedliche Elemente, weil der ist wirklich so ein freies Radikal. Also der kann auf den Flügel ausweichen, der kann vom Flügel nach innen kommen, der kann aber auch innen diese Situation kreieren, der ist, hat eine gewisse Abschlussstärke auch. Und der ist dadurch, dass er es aber auch, also das, was unterscheidet ihn da klar von auch Engels oder jetzt Jensen, er geht halt deutlich mehr in die Breite so und gibt diesem relativ zentrumsorientierten Spiel dann nochmal andere Möglichkeiten, um die Flügel zu kommen. Da findet er einfach die Räume dadurch, dass seine natürliche Position ja eher eine Außenposition ist, findet er halt anders die Räume. So. Und das tut dem ganz gut. Das macht es halt einfach viel unberechenbarer.
Ja, ich meine, es ist ja dann auch, wenn er auf eine Außenposition wechselt oder zieht, dann ist ja auch eine Überlagerung und so entstehen ja dann wieder auf der anderen Seite freie Räume. Genau. Das ist natürlich praktisch. Jetzt sind wir schon so mittendrin im Aufstellungsspielraum, dann können wir ja schon so langsam mal Richtung Spieltag kommen. Ich werde das erste Mal im Stadion in Augsburg sein, das muss ich sagen. Auf was muss ich denn jetzt? Das ist ein richtiger Break, ne? Wenn man gerade so aus dieser Taktik-Session kommt und dann mal ganz kurz auf die Bremse tritt, weil wir kommen da gleich wieder rein. Aber auf was muss ich denn achten? Jannik hatte ja schon bei Irina diese Kulinarik abgeklopft, aber ich weiß, dass viele von uns sehr, sehr weite Anreisewege haben und die haben bestimmt Hunger. Was darf ich mir auf keinen Fall entgehen lassen?
Das ist, jetzt muss man ja in aller Bescheidenheit sagen, der FCA ist, war beim ersten Heimspiel dieses Jahr und es lief aus der kulinarischen Richtung heraus noch nicht alles tipptopp. der Verein hat die Bewirtung im Stadion zu dieser Saison selber übernommen, wieder von einem externen Dienstleister, um da selber quasi mehr beeinflussen zu können. Und entsprechend ist es viel reichhaltiger. Also du hast ein deutlich breiteres Angebot jetzt. Aber dafür hat man einfach beim letzten oder beim ersten Heimspiel der Saison keinen Ketchup gehabt und keine Bratwürste. Also schon so Essentials, wo du dir denkst, so wie kann denn das passieren? Also okay. Was du in Augsburg auf jeden Fall tun solltest, mit oder ohne Alkohol, ist ein schönes Bier trinken. Das kommt von der Riegele Brauerei. Das ist eine Privatbrauerei und die ist noch im Familienbesitz. Und also das auf jeden Fall. Auch das Alkoholfreie kann was. Also das ist besser als die meisten Pilsner, die man so bekommt. Da haben wir eine gewisse Arroganz im bayerischen Raum. Berechtigterweise aus meiner Sicht. Und dann vielleicht darf ich dir empfehlen, dir eine Bosna zu holen. Da musst du, aber da kommst du da überhaupt hin? Hast du Gästekarten oder nicht?
Ich habe Stehgäste.
Ah, dann wirst du da durch die schöne Fantrennung nicht hinkommen. Aber einen FCA-Knacker kannst du dir gönnen. Und also das ist dann eine schöne Bratwurst im Laugenbrötchen regelmäßig.
Falls sie da ist.
Falls sie da ist.
Bratwurst vor allem.
Okay. Aber an sich ja, je nachdem, wie er ankommt, also die Leute, die mit den Öffentlichen kommen und dann mit der Straßenbahn am Stadion ankommen, gerne ist vorm Stadion ist ein Stand der Fanszene, wo die Fanszene Bier verkauft, da gerne bei den Jungs und Mädels auch mal ein erstes Getränk noch vorm Stadion vielleicht trinken.
Genau. Okay, jetzt können wir wieder zum Sportlichen kommen. Jetzt haben wir das Surrounding ein bisschen abgeklopft. Drittes Spiel der Saison. Geht ihr selbstbewusst rein oder seid ihr noch in der Erfindungsphase?
Oh, wir sind
die. Vor allem bei dem, ich meine, unser Trainer sagte ja, die ersten drei Spiele zählen inklusive Pokal zählen noch zur Vorbereitung. Da ihr ja noch viel, wir haben nur drei, vier personelle Änderungen. Und da ihr so viele personelle Änderungen habt, wie lange wollt ihr denn finden?
Naja, also einerseits sind wir noch in der Findungsphase, aber andererseits muss die quasi jetzt dann am Wochenende auch enden. So, also okay. Torups Hypothek ist ja keine kleine so an der Stelle. Der ist ja jetzt 7 Spiele in der Bundesliga am Stück ohne Sieg. So. Und das ist über die, also ja, wir sind im Pokal weitergekommen, so alles hübsch, so, aber Kerngeschäft ist Bundesliga und da musst du halt Ergebnisse abliefern irgendwann. Und jetzt darf man da ganz mit aller Bescheidenheit aus Augsburger Perspektive nach vielen Jahren Bundesliga sagen, wenn nicht gegen euch, gegen wen denn sonst?
Boah, manchmal, jetzt überlege ich mir gerade, ob ich doch das NDS am nächsten Sonntag am Montag noch mit dir mache. Oder ob ich dich einfach nur anrufe am Montag.
Ich habe Angst, dass das einfach auch übel wird aus unserer Perspektive. Aber ich meine, wenn du da so drauf guckst, dann hast du einen Aufsteiger, der quasi, wo schon so ein paar Sachen sich bewegt haben, aber der lange nicht Bundesliga gespielt hat und so. Mhm. Und dann hast du ein etabliertes Bundesliga-Team in einer, das nennen wir es mal freundlich, Ergebniskrise. Also wenn du dich befreien willst, dann doch zu Hause gegen einen Gegner wie euch. So.
Also ihr läuft, also ich sag's nochmal, ihr habt auch, die Bundesliga hat ja auch so eine Statistikseite und die sagt, dass gegen Aufsteiger habt ihr in den letzten 10 Bundesligaspielen gegen Aufsteiger habt ihr 8-mal gewonnen. Ja, also würde ja dann für euch spielen. Aber ihr seid nicht das laufstärkste Team, weil wir sind 10 Kilometer pro Match mehr gelaufen. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch wieder passieren wird. Aber gibt es bei euch eigentlich irgendwelche verletzten oder gesperrten Spieler? Meines Erachtens habe ich jetzt von den Gesperrten habe ich zumindest nach 3 Spieltagen noch nichts.
Nee, gesperrt ist niemand. Wir haben verletzt Finn Dahmen, der immer noch herangeführt wird. So unser erster Keeper aus dem letzten Jahr und Robert Gumni, der Rechtsverteidiger, ist jetzt ins Training wieder eingestiegen. Aber ob das fürs Wochenende schon reicht, das weiß ich jetzt noch nicht.
Okay, bei uns fehlen Stand heute Dienstagabend Simon Zoller. Elias Saad ist wieder im Training, aber da weiß ich auch noch nicht, ob das schon wieder was ist. Erik Smith ist wohl heute noch gelaufen. Da weiß ich auch noch nicht, ob der bis zum Sonntag fit wird. Leider Gottes hat sich Conor Metcalf bei der Nationalmannschaft verletzt. Das hat der Verein heute bekannt gegeben. Also was in der Woche dann sonst noch so passiert, ob sich jemand beim Feiern verletzt hat oder irgendwie beim Einparken sich mal den Fuß gerollt hat, könnt ihr dann bei Tim in seinem Vorbericht nachlesen oder dann auch die Spieltags-PK von unserem Coach auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen reinziehen. Und da könnt ihr sicher sein, dass Tim bestimmt safe die interessantesten Fragen stellen wird. Wir werden sicherlich wieder das von Blessin präferierte 3-5-2 spielen, wie auch viele Zuschauer bei uns gerne das 3-4-3 sehen würden, aber dafür fehlt natürlich dann ein Spieler wie Elias Saad. Aber vielleicht funktioniert es auch gegen euch gar nicht so gut. Sag mal, was macht euch denn zuversichtlich, dass ihr gegen uns punktet, außer dass ihr gegen fast alle Aufsteiger gewonnen habt?
Naja, an sich, jetzt Torup hat im letzten Jahr schon auch erfolgreiche Phasen gehabt und er hat es letztes Jahr auch geschafft, eine Mannschaft zusammenzuführen und jetzt könnte man sagen, die ersten Spieltage, also auch gegen Bremen war das ja nicht alles schlecht, was da passiert ist. Also man war da lange auf einem Weg, wo man gewinnen hätte können und man hatte hinten raus auch einfach Pech mit der Elfmeterentscheidung, dass es keinen Elfmeter gab. So, also das Spiel hätte, also wir hätten schon einen Sieg einfahren können zu Hause. Das wird zu Hause wieder volles Haus. Das wird entsprechend schon eine Kulisse, die auch für die Mannschaft positiv ist. Und von dem her glaube ich, dass, wenn man sich das so qualitativ anguckt und die Abläufe dann langsam kommen, dass man da schon zuversichtlich sein kann, dass man dann auch entsprechend in so einem Heimspiel 3 Punkte einfährt.
Okay. Andi, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt ausgehen wird am Sonntag. Aber ich lasse dich natürlich nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Sonntag genannt hast. Also, denn da du dich ja jetzt schon so weit aus dem Fenster gelehnt hast, bin ich mal gespannt.
Ja, das ist ja, ich bin ja heilloser Optimist immer wieder, egal wie oft ich daneben liege, und entsprechend gewinnen wir am Sonntag 3-1.
Okay, ich tippe auf ein safes 2-1 für uns. Liebe HörerInnen, viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Und ich wünsche allen Auswärtsfahrern eine gute Anreise. Wir sehen uns dann im Blog. Und wir hören uns dann in 5 Wochen gegen den BVB wieder, denn für dieses Spiel wird es, wie angekündigt, kein NDS geben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch an dir und die Zeit, die du dir heute Abend genommen hast. Und die letzten Worte gehören wie immer in meinen Sendungen dir. Bitteschön.
Gerne, ich bedanke mich auch und wie in Augsburg üblich wünsche ich allen von euch, die aus Hamburg oder wo auch immer anreisen, eine gute Zeit in Augsburg, dass ihr die Stadt bis auf das Ergebnis positiv in Erinnerung behalten möget und da eine gute Zeit habt und das alles reibungslos läuft. Man sagt in Augsburg so schön, die Fußballfreundschaft, die endet dann auf dem Platz. Aber bis dahin hoffe ich, dass das ein so gutes Zusammentreffen ist, wie wir die in der 2. Liga haben und hatten. Warum sich viele Augsburger auch freuen, dann im nächsten Jahr nach Hamburg zu reisen und es auch wieder zu erleben. So, also von dem her, herzlich willkommen in Augsburg. Lasst es euch gut gehen und geht ohne Punkte.
Dann danke dir und tschüss.